Hexen, Weiber, Frauenrechte. Ein Podcast von und mit Ina Freiwald und Ilka Meyer-Telchow.
Halli, hallo, ihr Menschen.
Hattest du mal Sex mit Monika Lewinsky?
Die wollte nicht.
Sie sieht ja jetzt rattenscharf aus, ne? So, früher sah sie ja ein bisschen...
Tut dich, ne? War der Zeit geschuldet.
Ja, aber ich finde das toll. Ich meine, ich finde das einfach klasse, wenn einer mal sich hinstellt und einfach mal so sagt, was er nicht gemacht hat. Ja,
das kommt aber auch wahrscheinlich, weil Sexualität ja anders definiert wird in Amerika. Also wenn du jemanden einbläst, ist es nicht Sex, sondern nur Geschlechtsverkehrssex. Deshalb hat er darauf so plädiert.
Ja, und ich meine, entschuldige bitte, aber das ist doch seine persönliche Auslegungssache. Mit wem er was hatte.
Das erinnert mich irgendwie an Boris Becker mit der Besenkammer.
Ja, der
hat auch keinen Sex. Mit dem Samenraub.
Ne? Ja.
So geht's schon gleich wieder munter los hier für alle lüsternen Ohren.
Ja, herzlich willkommen. Also wir wollen heute mal über Frauen sprechen, die sehr bekannt waren, die sehr erfolgreich waren in ihrem Bereich, auch sehr gut.
Teilweise Ikonen.
Ikonen, würde ich fast sagen, Ilka. Du hast völlig recht. Und dann letztendlich immer wieder Ärger mit den blöden Männern hatten. Zum Teil so stark, dass sie daran wortwörtlich zugrunde gehen.
An gebrochenen Herzen gestorben, die Frauen. Oder ihr Talent eingebüßt, was noch viel schlimmer ist.
Oder beides. Ja. Jawohl. Das ist heute unser Thema. Wir haben ein paar Damen da, die wir Ihnen vorstellen wollen.
Wir sitzen. Die wir Ihnen vorstellen wollen.
Ihnen, den Menschen draußen. Ilka, ich habe das zu dir gesagt.
Ach so. Ich wollte gerade sagen, der schwarze Rollkragenpullover tut dir nicht gut. Du bist so distanziert.
Ja, aber der steht mir sehr, weil ich wollte einfach, wie du schon erkannt hast im Vorfeld, ich muss jetzt kurz mal sagen, bevor wir hier die Sendung starten, jetzt schon für 10 Minuten lang nonstop beleidigt. So redet sich nämlich Frau Meyer-Telchow warm. Um dann hier so ganz entspannt und so sozialdemokratisch rüberzukommen. Ja, und
ja, ich bin immer so aber die Gute.
Diejenige, die immer so ein bisschen aggro wirkt, weil sie natürlich hochgepeitscht wird. Ja.
Der Anchorman hat schon hochgepetert hier.
Ja, genau.
Und ihr erst reinwerfen und dann retten, ne? Das kann ich gut.
Genau, wie so ein Torero, ja, der den Stier so irgendwie erstmal anstachelt und dann auch so aus der Arena springt.
Genau. Ich mach nicht weiter.
Ja, wir hatten uns überlegt, also es war interessant, wir sprechen natürlich auch immer viel im Vorfeld über Sprachnachrichten. Wir telefonieren nie, weil man mit Frau Meyer-Telchow quasi nicht telefonieren kann.
Und so ist es auch mit der Frau Frei, weil die lässt einen ja auch nicht ausreden. Und dann führen wir da immer so, brüllen wir uns da im Monolog immer an, aber jeder von seiner
überhaupt,
Seite.
Wir haben überhaupt erst einmal telefoniert, das war vor 3 Jahren ungefähr. Da haben wir zwischendurch mal Kontakt aufgenommen. Und und dann war noch einmal, glaube ich, da haben wir 5 Minuten telefoniert, da hast du das mit dem Podcast vorgeschlagen. Und seitdem, aber die Technik ist mega. Also Ilka, also morgens gehe ich raus mit den Hunden und dann kriegt Ilka eine Sprachnachricht, wie es mir geht.
9 Minuten meistens.
Wie das Wetter ist, was mich gerade so bekümmert, was mir durch den Kopf geht. Und dann dasselbe zurück und so. Und auf diese Art haben wir auch über diesen Podcast hier schon ewig geredet. Mhm. Oder Ilka?
Wir brauchen es gar nicht mehr aufnehmen, wir spielen nur noch die Nachrichten ab.
Ja, wäre eigentlich eine super Idee. Mhm. Und in dem Rahmen hat Ilka als Nebenbemerkung gesagt, dass unsere erste Dame, über die wir reden wollen, nämlich Hillary Clinton, letztendlich gar nicht so repräsentativ ist, weil wir ja Frauen haben, die sozusagen so an den Männer klebten, dass sie nicht richtig so in ihre Kraft kamen, sage ich mal.
Ja, die standen voll im Saft und in der Kraft und manche wurden auch... befördert, hätte ich fast gesagt, befeuert auch von ihren Männern. Das war ja jetzt nicht nur so eine Einbahnstraße, sondern das hatte ja auch was. Aber Hillary Clinton, würde ich sagen, ist die Stärkere in dem Match. Und ihr Mann, der braucht sie ganz dringend.
Ja, den Eindruck haben, glaube ich, alle. Alle. Das soll auch, glaube ich, so sein. Es ist interessant, dass halt eben Hillary Clinton in dem Moment, nicht heute, wo sie paar 70 sind und irgendwie da durch Pennsylvania wackeln, ja, und die Enten füttern, sondern damals, als sie eine politische Karriere ja auch noch angestrebt hat, die lag noch so vor ihr und ihr Mann, der Präsident, für den sie wirklich maximal unterstützt hat, sie hat sich ja auch sehr in das politische Geschäft mit reingeworfen, macht da so mit einer Praktikantin rum und die ganze Welt schaut auf die gedemütigte Ehefrau.
Ja, alles wird analysiert, ne? Jede Gesichtsregung, jede Geste. Man hört ganz genau hin, was sie sagt. Es muss sehr, sehr unangenehm sein, sowas. Also es wird eh schon unangenehm sein, wenn sowas einem widerfährt. Aber vor den Augen der Öffentlichkeit das Ganze noch und dann noch loyal dazu stehen und zu sagen, ja, pff, ist so, ne? Aber ich mach da weiter, ich bleib da dran. Na gut, da waren die auch schon ein bisschen länger verheiratet. Da hat sie vielleicht auch gedacht, ach Gott, der Idiot hätte er ja diskreter machen können.
Sie sagt heute darüber, es war die mutigste Entscheidung, die sie in ihrem Leben getroffen hat. Und ich denke mir, dass sie massenweise mutige Entscheidungen treffen musste, dass sie sich damals nicht hat scheiden lassen. Ja, also das muss eine Entscheidung gewesen sein. Und hast du das gelesen mit dem Blut, was sie da gefunden haben im Weißen Haus? Das Blut im Weißen Haus, das ist so geil. Mal. Dieses Rote, wie so, das ist wie Schranke, wie heißt das?
Pommes
Rot-Weiß-Schranke. Genau. Das Blut im Weißen Haus. Und zwar gibt es Angestellte, die behaupten, es gab Blut im Ehebett. Aha. Weil Hillary ihren lieben John Boy, wie heißt er? Richard Clinton. Ich komme nicht auf den Vornamen.
Bill! Ach, Billy! Ich hab gedacht, was
Billy Boy! Du? Nach ihm sind die Kondome benannt, Bill, Verzeihung. Billy, ja. Natürlich. dass sie ihn mit einem Buch, das finde ich so enorm lustig, mit einem Buch geschlagen hätte. Mit einem Buch.
Und dann Blutig. Hat er Nasenbluten bekommen, oder was?
Keine Ahnung, an welche Stellen sie da getroffen hat. Und die bösen Journalisten haben dann eben auch gesagt, dass es eben mehrere Bücher gab bei ihnen im Schlafzimmer. Unter anderem lag die Bibel auf dem Nachttisch wahrscheinlich.
Oh, die Bibel, ja.
Mit der Bibel blutig geschlagen. Das, ich meine, das ist ein schönes Bild.
Ja,
wunderschön.
Ja.
Ja, also das hat mich mit der ganzen Geschichte
schon wieder ausgesucht. Und dann hat er wahrscheinlich auch noch die andere Wange hingehalten.
Ja.
Nach dem ersten Schlag.
Er ist ja, glaube ich, nicht ganz so religiös drauf, oder?
Weiß ich gar nicht. Für mich sind die irgendwie so durch irgendwie. Ich weiß nicht, für mich sind die irgendwie durch. Auch über ihn, was ich mal über ihn wusste, das ist mir auch schon wieder alles entfleucht irgendwie.
Ja, also ist es natürlich ein bisschen schade, dass du die Frau, die wir hier zum ersten Thema machen, in unserem aktuellen Podcast für durch
Sie steht ja auch im Windschatten, hast du geschrieben.
Clinton kommt jetzt noch mal raus, weil er ja die Orgieninsel von Cherry besucht haben soll und dort auch fotografiert wurde, wie er massiert wurde von einer der sechs Sklavinnen dort.
Ach, ja, gut, er kann es sich lassen, ne?
Ja, das ist, er konnte es damals, sagen wir mal, nicht lassen, ne? Mhm. Und da ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen, weil die Lolitas von dem Lolita Express natürlich jetzt versuchen, ich sag das jetzt mal so, auch ein bisschen Kohle daraus zu ziehen, ne?
Ja, sicher. Wenn sie da schon mal sowas am Haken haben, na klar.
Und ich meine, so nach dem Prinz Andrew wird da vielleicht sogar auch noch mal der Billy ran geholt.
Tja. Ja, und dann sitzt die Hillary wieder da. Ne? Ja.
Und muss dann wieder irgendwie für ihn wieder einspringen. Es gibt diese Aufnahme, es gibt ja eine sehr gute Dokumentation, ich glaube auf Netflix, vierteilig über ihn. Es gibt auch eine über sie, aber ich glaube, die gibt es nur auf so speziellen Kanälen. Und da sitzt sie neben ihm und man weiß nicht ganz genau. Ich hatte überlegt, ob sie wirkt wie seine Mutter. Teilweise ist das so ein bisschen wie so eine Frau, die mit ihrem Sohn der was angestellt hat, bei der Direktorin sitzt oder beim Direktor.
ja, sie will auch gern alles im Griff haben und ich glaube, er ist einfach, ja, das Spielerische, was sie nicht hat. Deshalb ist sie auch mit ihm zusammen. Also das fehlt ihr ja gänzlich. Deshalb ist sie ja auch wahrscheinlich damals nicht gewählt worden, weil sie einfach immer, ja, sie ist super vorbereitet. Es fehlt ihr halt so ein bisschen an Lockerheit, was eben diese Prozente ausmacht, wo man freundlich rüberkommt und empathisch. Weißt du, bei ihr wirkt vieles einstudiert. Ja, und was sie sich nicht erlaubt sozusagen an Fehlern, das macht dann ihr Billy Boy. Ne?
Aber du musst auch dir vorstellen, das, was man bei Männern schätzt. Ich glaube, wenn ein Mann diese Charaktereigenschaften hätte wie sie, würde man sagen, das ist ein total geradliniger, sympathischer Politiker.
Ja, das hatten wir schon mal bei einem Podcast, dass man ihr das zum Vorwurf macht. Mhm. Ja, dieses so machtgierig. Na, beim Mann wäre das völlig okay und bei ihr kommt es unsympathisch rüber.
Auch diese Klarheit im Blick, diese Autorität, die sie ausstrahlt, die sie sich ja erworben hat, die kriegst du ja nicht geschenkt. Ne? Die kannst du ja nicht irgendwie bei Rewe kaufen.
Nee.
Und das ist schon etwas, was ich persönlich an ihr schätze. Ich habe auch im Rahmen von unserer Recherche nochmal gesehen, dass sie noch während sie oder kurz nach dem Studium, also da war sie noch sehr jung, hat sie die erste juristische Anlaufstelle für missbrauchte und vergewaltigte Frauen in Arkansas gegründet.
Mhm. Ja, die hat schon Ambitionen, natürlich.
Ja, nicht nur Ambitionen. Ambitionen ist nochmal was anderes, ja.
Du, ich weiß nicht, ob sie jetzt in ihrem Alter noch dieses, ob sie das wirklich noch hat oder ob das einfach Teil der Show ist. Dieses Empathische, dieses Helfen wollen, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht mehr auseinanderhalten.
Ich glaube, dass sie immer noch aktiv ist. Also sie hat mehrere, sie ist politisch auch noch aktiv.
Ja.
Konkret kann ich das jetzt nicht ganz aufdröseln, was sie macht. Aber ich glaube nicht, dass sie da aufgegeben hat. Und genauso hält sie auch an dieser Ehe fest. Ich glaube, die sind auch ganz innig miteinander. Die laufen immer zusammen rum, sitzen auf Bänken und lesen und so da und bestreiten da ihren Eheabend.
Ich glaube, die haben jetzt eine gute Zeit zusammen.
Ja, jetzt das ist auch der Sex, so. Endlich hat er mal, gibt er Ruhe. Das ist bestimmt auch ganz entspannt irgendwie. Wer weiß auch, wie lange das bei denen vielleicht schon kein Thema mehr war. Das kann man sich natürlich jetzt auch mal so vorstellen, dass da vielleicht auch irgendwie so eine gewisse Absprache geherrscht hat, die wir alle nicht kennen. Es ist aber insofern interessant, es hätte alles so schön sein können. Und das, was er sich da erlaubt hat, das war schon echt unter aller Kanone. Ne? Da muss man so sagen, der ist ausgebrochen aus seinem Käfig und hat auch mit gegen sie rebelliert, kann man sagen.
Ja, das denke ich auch. Also,
aber
das
sehr
war auf
unreif.
Jeden Fall, ja, total unreif. Also es erinnert mich auch wirklich an so eine Aktion von einem Kind irgendwie.
Ja, und dass die Männer gerne ein bisschen mehr Freiheiten hätten als die Frauen, die sich Buddies wünschen. Ich glaube, das ist die Klammer der Frauen, die wir hier dabei haben.
Das kann
die
gut
wünschen
sein.
Sich alle sowas wie einen Bruder, sowas wie den Seelenverwandten.
Ja, so einen intellektuellen Gesprächspartner auf Augenhöhe.
Ja, aber auch, wo man halt eben wirklich weiß, man gehört irgendwie zusammen. Es gibt so viele Verbindungen. Warum heilige Scheiße, kann man nicht zusammen sein, so wie so ein Paar in so einem Disney-Film oder so, weißt du?
Das und die wäre Männer ja die romantische Liebe.
Ja, genau. Du hast so einen Abend, verstehst du, so stelle ich mir das hier bei diesen ganzen Frauen vor. Da denkst du so, Mensch, wir haben zusammen gerade irgendwie ein Exposé für ein Buch gemacht, ja. Und wir hatten einen wunderschönen Spaziergang, hatten tollen Sex, war alles bestens. Ich habe ihm was Schönes gekocht und so. Und dann unterhält man sich noch ein bisschen. Und an so einem wunderbaren Abend, ja, die Nachtigallen zwitschern und die Grillen zirpen.
Jetzt bin ich durch.
Und ein Ball. Und der Vorhang wird so, und der Mond, die Sichel steht am Himmel und so. Und dann sagt er zu ihr, du, pass mal auf, wo wir uns gerade so wunderbar verstehen, könnten wir auch mal Sex zu dritt haben mit einer zweiten Frau? So fühlt sich das an, verstehst du? Das ist eigentlich hier durchgängig der Fall. Frauen, die diesen Buddy gerne hätten und Männer, die sie verraten haben mit dieser Idee.
Ja.
Und da kommen wir auch schon zur nächsten, Simone de Beauvoir.
Die Simone, ja, das will die Ina schon lange hier, die Simone platzieren. Also das war jedes Mal, die Simone muss noch kommen. Ich bin richtig froh, dass es jetzt endlich losgeht, dass sie jetzt endlich die Ikone der aller Feministen auf der Welt. Simone ist jetzt da.
Ilka, das klingt irgendwie so ein bisschen ironisch, finde ich.
Naja, also ich sag mal so, für mich so hat Simone keine Rolle gespielt, weil ich einfach später geboren wurde. Aber natürlich hat sie einen Weg bereitet. Also von daher, jeder Weg ist zu respektieren. Und ich zolle ihr jetzt meinen Respekt. Aber Respekt heißt nicht, dass ich sie mag. Weißt du? Also ich sehe ihr großes Werk, das kann ich neidlos anerkennen. Ich finde sie aber unsympathisch. Das darf ich ja mal sagen.
Ich habe mir auch auf dein Geheiß hin, nachdem du sagtest, sie erinnert dich total an Alice Schwarzer in der
Art, die ich sympathisch finde.
Habe ich mir nochmal angeguckt. Sie hat schon so eine Art zu reden, wie so eine Dampfwalze. Ne? Also so staccatohaft irgendwie. Aber es geht auch um was Ernsthaftes. Da ist es irgendwie wichtig, dass sie das alles so los wird und da ist kein Platz für irgendwelche Kapriolen.
Ja. Nein, aber sie war ja auch, sie hat sich ja auch nicht so wahnsinnig in den Anfangsjahren für Menschen so interessiert. Also sie hat sich für die Fragen des Lebens hat sie sich interessiert. Aber so direkt Menschenkontakt war ihr ja insofern nur wichtig, als dass das ein intellektueller Kreis war, mit dem sie sich austauschen konnte. Ne?
Ja, aber warum muss man sich auch immer für Menschen interessieren, gell? Also ganz ehrlich, selbst manche Leute, die sich vordergründig für Menschen interessieren, sind letztendlich doch immer irgendwie ihrer Passion gefolgt. Ich sag nur Che Guevara. Naja, wir zu dem kommen wir aber dann nochmal, weil den hat sie nämlich getroffen.
Mit ihrem
Boyfriend.
Mit dem Sartre, ja.
Den schönen, ja. Schön Jean-Paul.
Oh, ja, der hässliche.
Le Beau Jean-Paul.
Ey. Ja. Ja, wollen wir was erzählen über sie?
Ja, ich wollte dir auch mal so ein bisschen Raum lassen. Also hau mal raus, wenn du willst. Oder soll ich anfangen?
Ja, fang du mal an.
Ja, sie ist also eine höhere Tochter. Die Familie hat dann Geld verloren und musste dann irgendwie von ihrem Status so ein bisschen runter. Aber sie ist in diesem Rahmen groß geworden. Katholische Schule, Bildung, Mathematik, Philosophie als Leistungsfach. Ne? Und dann ist sie angefangen und ist immer in die Bars gelaufen und hat sich da volltrunken irgendwie niedergelassen und hat von so einem intellektuellen Leben gesehnt. Weil das muss man sich halt vorstellen, das war ja in den früheren Zeiten, das ging los in den 20er Jahren in Paris, Montmartre, da haben sich schon irgendwie Picasso, die Surrealisten, ja, die saßen da mit ihrem Contreau oder ihrem, wie heißt das grüne Zeug?
Pernod.
Und da ging das schon morgens los, verstehst du? Und dann hat man sich eben nicht über irgendwie irgendeinen Quatsch unterhalten, ja, wie bepflanze ich meinen Balkon, sondern da ging es um Kunst und um Philosophie und den Sinn von allem und so, ja. Und dafür ist sie entbrannt.
Existenzialismus.
Ja. Warum denn nicht?
Nein, alles gut. Wenn man sich's erlauben kann, ist doch gut. Und sie hatten ja die finanziellen Mittel. Und ja, warum nicht? Ist ja in Ordnung. Wenn man da Zeit vor hat, ist es auch schön, glaube ich. Wenn man da sitzt und raucht und einen trinkt und sich im illustren Kreis austauscht. Es waren ja auch viele große Geister zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Wollen wir nochmal etablieren, dass auch mal Ernest Hemingway auch da war, ne? Den haben wir lange nicht erwähnt.
Schon lange nicht. Und ich bin mal gespannt, ob wir heute irgendwie noch auf Meryl Streep kommen.
Ja.
Jedenfalls hat sie den Jean-Paul, den hat sie ja während der Studienzeit schon kennengelernt. Ne? Bei Leibniz, sie hat über Leibniz ihre Philosophie, ihre Diplomarbeit geschrieben. Und Sartre war ja damals schon, der war, ich glaube, 7 Jahre älter, der war ja schon so ein Star in der Szene. Ne? Das war der Gebildete, der gut reden konnte,
der sich
gut darstellen konnte, scheiße aussah, aber irgendwie Charisma.
Der muss was gehabt haben. Also ich habe jetzt ihn mir nochmal angehört, aber da war er nun auch sehr viel älter schon. Also hatte schon wirklich eine sehr interessante Knurrhahnstimme. Und wirkte sehr zugewandt, weißt du, weil ich hatte dich ja gefragt, was mögen die in dem gesehen haben? Ich muss echt Aufnahmen sehen, damit ich mir das mal vorstellen kann, weil manchmal wirkt jemand ja auch übers Wort ne, oder mhm. über Gesten und so. Und durch den kleinen Ausschnitt, glaube ich, der hatte einfach dieses irre Zugewandte, weißt du? So wie ich es mit dir habe. Also ich kümmere mich hier jetzt um dich. Ich gucke dich an. Ich bin völlig für dich da. Du bist der wichtigste Mensch jetzt in meinem Leben. Und ich glaube, das konnte der. Weißt du, dass der so drauf eingehen konnte? Und dann hat er ja auch, war er ja auch immer vernünftig angezogen mit seinem Anzug und sowas und hat kluges Zeug von sich gegeben. Und er war auch wirklich ein Star zu seiner Zeit. Ich denke, da haben sich einfach viele auch in seinen Windschatten gestellt.
Ja.
Um auch vielleicht andere hübschere Männer noch kennenzulernen.
Ja, ich weiß nicht. Also sie war auf jeden Fall ganz, ganz, ganz angetan von ihm. Und sie haben dann auch gemeinsam sehr viel gemacht. Sie hatten ein Pachtverhältnis über 2 Jahre, die sozusagen statt einer Beziehung lief. Und zwar sollte das so sein, dass es eben eine Verbundenheit gibt, aber zufällige Begegnungen, diese Idee kam von ihm, sollte das nicht ausschließen.
Mhm. Ja, und sie haben ja auch Zeit, sie haben ja immer getrennt gewohnt, ne? Auch in einem Haus, aber eben verschiedene Wohnungen. Weil sie ja gesagt hat, und da hat sie auch völlig recht, sobald man anfängt, zusammen zu wohnen und es um Mahlzeiten geht, wird die Frau garantiert wieder genau dahin verbannt, wo sie eben nicht hin wollte, nämlich an den Herd. Ist nicht so doof eigentlich, ne?
Sie hat auch mit Camus und so weiter, also sie kannte auch diese ganzen Leute, ne, die damals eben in diesen Pariser Künstlerkreisen interessant waren, Doramar, Picasso, Genet zum Beispiel, Jean Genet. Und das war natürlich auch etwas, was die beiden verbunden hat, sozusagen, dass sie eben in diese Gemeinschaft oder Teil dieser Gemeinschaft waren.
Mhm.
Und eben auch so ein glamouröses Paar, was sozusagen sich gegenseitig bedingt hat und bestärkt hat.
Ja, aber wenn man sich jetzt fragt, was wollten sie dann eigentlich? Also sie wollten Freiheit, Selbstbestimmung und Gleichberechtigung und die Fundamente aller Werte. So, und das wollten sie schon zusammenleben, aber eben mit Freiräumen. So, und das ist ja eben genau die Sache, wo wir uns dann gefragt haben, wie lange geht sowas gut? Na, ist das Utopie? Kann das klappen? Na, das haben sie ja gelebt. Und da meinen wir ja, hat sie irgendwann den Kürzeren gezogen. Und spätestens, als er heimlich eine junge Frau adoptiert hat, das hat er ihr nicht erzählt.
Sylvie Le Bon.
Das finde ich heftig.
Ja, das war die Philosophielehrerin. Das ist also auch eine Frau, die genau in dem Bereich auch aktiv war, wie Simone. Das war für sie auch ein ganz, ganz schwerer Schlag, weil damit nämlich auch diese Dame dann den Nachlass verwalten
ganz
konnte.
Genau, und das ist, finde ich, doch Hochverrat, finde ich.
Das ist ein Affront überhaupt, ja.
Das Hochverrat.
Ja, ja.
Das finde ich echt heftig. Ich meine, nach dem, was die beiden zusammen durchgemacht haben und was die da in die Welt gesetzt haben, das wirkt ja dann auch nicht mehr so wirklich glaubwürdig, ne? Aber gut, man muss mal immer die Botschaft vom Botschafter trennen.
Aber das war so das Ding schlechthin, dass er so von vornherein gesagt hat, er hätte gern sowas Offenes, er hatte mit Studentinnen, sie hatte dann auch was mit den Studentinnen und da weiß ich halt nicht ganz genau, inwieweit sie da wirkliches Interesse hatte oder da irgendwie einem gewissen Image einer Vorgabe gefolgt ist, keine Ahnung. Sie hatte natürlich auch Liebhaber, es gab da mehrere Partner über eine gewisse Zeit, aber letztendlich war
mit
es
mit einem hat sie aber auch zusammengewohnt, das war der Amerikaner. Mhm. Mit dem war sie auch ganz glücklich und hat auch mit dem zusammengelebt. Aber ja, sie ist dann doch wieder zu Sartre gegangen, weil sie auch gesagt hat, der braucht mich. Er kann gar nicht ohne mich. Also das war schon auch eine kranke Geschichte. Ne?
Und sie wollte unbedingt auch, dass er sie braucht.
Aber ganz sicher.
Na?
Und vielleicht hat das auch mit ihrem Vater zu tun. Der hat sie ja immer ermuntert. Sie sollte ja auf jeden Fall Schriftstellerin werden. Das hat er ihr ja immer gesagt. Schriftstellerin werden ist das tollste Leben überhaupt, was man führen kann. Und dann war das ja so, dass die Familie verarmt ist und dann wurde die Stimmung natürlich auch ein bisschen schlechter. Und dann ging es ja auch darum, dass der Vater ihr nicht unbedingt eine Mitgift geben kann, weil er die finanziellen Mittel nicht hat. Und da hat er gesagt, das kann sein, dass du nicht heiraten wirst, sondern du wirst eben für deinen Lebensunterhalt selber sorgen. besorgen müssen.
Ja, weil du kein Geld hast, dass dich einer nimmt. Genau. Also der war abwertend, dass es knallte. Von ihm stammt auch der Satz, eine Frau ist das, was ein Mann aus ihr macht.
Ja, und noch auch sehr schlimm, als sie 12 Jahre alt hat, hat er sie angeguckt und zu ihr gesagt, wie hässlich du bist. Und nach dem Schock vernachlässigte sie dann ihr Äußeres und da hat sie auf ihren Verstand gebaut. Und dann war sie so ehrgeizig und wollte überall die Beste sein.
Und dann hat sie sich die Haare hochgesteckt und die Nägel lackiert, rot. Ja. Und dieser Satz von ihr, du wirst nicht als Frau geboren, du wirst zu ihr gemacht. Mhm. Das ist, wäre ja sozusagen die Interpretation, also das Wiederholen des Satzes des Vaters. Mhm. Aber sie hat es ja in Wirklichkeit gar nicht gesagt, sie wird da falsch zitiert.
Ja, sie
sondern
wird falsch zitiert.
Du machst dich zu einer. Also es ist nicht passiv, du wirst von irgendjemandem dazu gemacht, zum Beispiel von Männern, sondern du machst dich selber
deine
zu
Schöpferin.
Einer. Ja, genau. Das ist, finde ich, super interessant in diesem Kontext. Also für uns Intellektuelle, guck mal hier rüber mit dem schwarzen Rollkragenpulli.
Die Ina mit dem schwarzen Rollkragenpulli. Ich habe heute ein Captain Kirk Sweatshirt an hier. Also ich habe so gelb, currygelb mit dunkelbraun und vorne ist hier so fast wie so ein Reflektor hier so dran. Ich sehe so ein bisschen aus wie Captain Kirk auf der Brücke.
Absolut. Also Captain Kirk heute. Boston Legal Captain Kirk.
Ja, aber wirklich, der bisschen ältere William Shatner, willst du damit sagen, ne?
Ja, naja. Ach, wer weiß. Ja. Naja. Und sie sagt zu ihrem Verhältnis zu Jean-Paul, sagt sie, er wäre der Doppelgänger, in dem ich alles wiederfand, wovon ich auch selbst besessen war.
Ja, irgendwas muss man da ja auch sehen im anderen, wenn man da so dran festhält, obwohl man so viel andere Möglichkeiten hat, aber das muss wirklich ihr Seelenpartner gewesen sein in einigen Bereichen.
Also er war auch nur 3 Jahre älter, sorry, weil ich vorhin 7 gesagt habe.
Ich finde es ganz interessant, dass sie im Grunde sehr ähnlich gestorben ist wie er mit der gleichen Diagnose. Also sie ist ja zusammengebrochen, als er starb. Mhm. Ne? Das konnte sie ja nicht aushalten. Und
Der war blind am Ende.
Der war blind. Der war schon als kleiner Junge hatte er schon eine Linsentrübung und dadurch driftete auch immer das eine Auge ab. Also man wusste immer gar nicht, in welches Auge man gucken sollte. Der sah so ein bisschen aus wie ein Chamäleon. Mhm. Und er war ja auch nur 1,58 Meter. Deshalb, das muss ein großer Geist gewesen sein, dass er die Leute so mitgezogen hat, inspiriert hat.
Und dann war das so, dass er 80 gestorben ist, 1980, und dass sie halt kein einziges Erinnerungsstück bekam. Die waren über 50 Jahre zusammen quasi.
Ja.
Und dann wurde sie apathisch, also depressiv, hatte Weinkrämpfe und betäubte sich mit Alkohol und Valium. Und starb dann 6 Jahre später an einem Lungenödem.
So wie er auch. Ne? Ja. Er starb ja auch am Lungenödem. Also die haben beide schon sehr viel gesoffen.
Geschmockt auch die ganze Zeit.
Ja, er hat nur geraucht. Also der war Kettenraucher. Und das Bild, was ich dir geschickt habe, der hat ja richtig auch schwarze Zähne. Ne? Also richtig schwarz. Der hat ja auch viel Pfeife geraucht. Und wenn man diesen Pfeifenkopf da immer so absetzt auf den unteren Zähnen, dann wird das auch alles immer so schwarz.
Ja. Oh. Ach, trotzdem irgendwie traurig alles, ja. Also diese Frau da, die dann beide überlebt hat, die von ihm adoptiert wurde, in Anführungsstrichen, ja, so Woody Allen-mäßig adoptiert, die war 33 Jahre jünger und die war auch Schülerin von ihr, ne? Mhm. Und der einzige Triumph, den sie dann quasi hatte, also die Simone, war, dass sie dann eben im Gemeinschaftsgrab mit Sartre gelandet ist, ja, immerhin.
Naja, aber ihre Bücher sind ja nach wie vor auf dem Markt und viel gelesen.
Naja, es gibt ja diese Geschichte.
Le Deuxième Sexe.
Man kann 17 Semester Philosophie studieren,
das
ohne
stimmt.
ein einziges Mal Simone Beauvoir gesehen.
Das
und
stimmt.
übrigens, er hat sie Biber genannt. Ist das nicht
so? Ja.
Mein
kleiner
Biber.
Ja.
Ja.
Ich habe mir ja ganz viel auf YouTube angeguckt. Da war was ganz Gutes. Und zwar wollte ich mir das Werk erklären lassen. Da kam doch jetzt diese Biografie noch mal raus über sie. Die hast du doch da auch liegen.
Ja,
genau.
Oh,
und die müsste irgendwie von einer Frau Kirk Petry oder irgendwie sowas sein. Weil die, guck mal, wie die Schriftstellerin heißt, die das geschrieben hat.
Ich habe hier nur die Säufer und die Säuferin, da ist so. Simone auf dem Cover.
Ah, okay, naja, gut.
Ich habe das, aber soll ich jetzt aufstehen, das holen?
Ja, alles gut. Jedenfalls habe ich, nur um mal einen Tipp zu geben, wenn man sich fragt, was, worum geht's, wer war die Frau? Das ist sehr gut erklärt auf YouTube. Und zwar ist das vom SWR, Sternstunde, so ein Philosophie-Format. Und da erklärt die Autorin nochmal alles ganz wunderbar. Also das habe ich mir zweimal reingezogen und das geht eine Stunde.
Es gibt auch sehr schöne Artikel im Netz, die auch wirklich sehr, sehr ausführlich sind über sie, finde ich. Also auch, was sie so zusammen gemacht haben und gelesen haben. Kafka und ach du Scheiße, was weiß ich. Und Dieter Wunderlich gibt es ein wunderschönes Porträt.
Da muss ich noch was ganz, einen ganz tollen Verbrauchertipp hier, einen ganz tollen Gucktipp, Erklärtipp abgeben. Mhm. Und zwar gibt es auf YouTube jemanden, der macht also Erklärvideos und zwar mit Playmobil-Figuren, Filme, Bücher, Weltliteratur und das heißt Sommers Weltliteratur. Das ist sehr gut gemacht und da kann man sich alles angucken. Zum Beispiel habe ich mir von der nächsten Protagonistin, die ja mit Max Frisch zusammen war, Homo Faber, habe ich mir erstmal erklären lassen. Das Buch.
Erzähl doch mal was davon, Ilka. Wir mussten das alle in der Schule lesen, aber erzähl uns das mal.
Also es geht ja um einen Mann, ich weiß jetzt nicht, wie er mit Vornamen heißt, ein Herrn Faber, der trifft eine, der ist mit einer Frau zusammen, dann trennt er sich von der Frau, dann trifft er einen Mann im Zug, dann trifft er noch eine junge Frau und am Ende, und ach, ganz verrückt, dann müssen die in den Dschungel irgendwie und wollen da irgendwie den Bruder von dem, den er im Zug getroffen hat, wollen die irgendwie treffen, der ist dann aber tot, hat sich erhängt. Und dann trifft er immer wieder so eine junge Frau, mit der er was anfangen will und Ende vom Lied ist dann, dass das seine Tochter ist. So.
Was für eine erbärmliche Geschichte eigentlich. Ich habe es freiwillig gelesen, das Buch. Meine Töchter mussten es in der Schule lesen. Ich habe es tatsächlich irgendwann mal gelesen. Ich finde es eine total beschissene Geschichte. Sorry.
Ja.
Also und es ist dann seine Tochter. Oh mein Gott.
Ja, also ich, keine Ahnung, ich habe noch nie was davon gelesen. Und vielleicht tue ich es mal gucken, aber bisher hat es mich nicht gereizt.
Senile Männerfantasie, sag
ja, ich mal. Jetzt nochmal eben, wer in der Schule ein Referat schreiben muss oder irgendwas und der sagt, oh Scheiße, ich muss in 10 Minuten, muss ich zur Schule und will sich das wirklich in Kürze erklären lassen. Es gibt alles von Dante, Moses, erste Buch, Harry Potter, es gibt alles von diesem total coolen Typen. Sommers Weltliteratur auf YouTube, da kann man sich alles erklären lassen. Jeden geilen, wichtigen Buchtitel. Und da habe ich auch von Ingeborg Bachmann, habe ich mir da auch noch was erklären lassen.
Ja, das ist total lustig.
Ganz toll.
Finde ich super.
Also das ist eine Verplaymobilisierung von Büchern, also von Weltliteratur, von Filmen. Es ist großartig.
Ich gucke mir das auch mal an. Einfach
gut.
Schon, wie das gemacht ist. Ich habe das auch
sehr
mal irgendwann
gemacht.
Gehört. Toll.
Sehr gut gemacht. Ja.
Gut, also, was
also
was
sagen
jetzt
wir jetzt au revoir, de beauvoir.
Ja, und bonjour.
Nee, au revoir, de beauvoir. Mach mir den Gag jetzt hier nicht kaputt.
Ach so. Au revoir, beauvoir, oh mein Gott.
De beauvoir. So viel Zeit muss sein.
Okay.
Ja.
Gut, was die beiden verbindet jetzt, ist also die Neigung zu den Tabletten, waren auch bei Ingeborg Bachmann der Fall, aber noch viel, viel verdichteter.
Oh ja.
Und es war ein grausamer Tod.
Ja, grausamer Tod. Schwierige Frau. Also ich kann ja mal so ganz frisch von der Leber sagen, ich kannte nur den Namen und wusste nur, dass es eine bedeutende Schriftstellerin ist. Mehr wusste ich nicht. Also musste ich mich wirklich in dieses Thema sehr, sehr einlesen. Ich kann froh sein, dass ich diese Woche wenig arbeiten musste. Und es geht mir ganz schlecht damit. Also das ist die Ingeborg Bachmann, die hat nichts geschrieben, wo man hinterher sagt, Mensch, mir ist zum Feiern zumute. Also es ist wirklich düster, düster, düster. Also wirklich hohes Patientenmaterial, will ich sagen. mindestens eine Borderlinerin, aber eine Ikone, eine Größe der Literatur. Und ja, es gibt ja auch den Ingeborg-Bachmann-Preis, der immer gern verliehen wird.
Wirklich wichtiger
Literaturpreis. Mir hat es sich nicht erschlossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe versucht, ein paar Sachen mir anzuhören, was zu lesen da. Ich muss sagen, ja, da kann man sich durchquälen. Das kann man machen.
Lies doch mal das wunderbare, du wolltest doch was vorlesen aus dem Gedicht.
Genau, weil eigentlich geht ja das auch sehr viel hier um Liebe in dieser Folge. Und deshalb habe ich mir von Ingeborg Bachmann Erklär mir Liebe habe ich mir hier ausgedruckt und da möchte ich ein kleines Stück raus vorlesen, weil das auch was mit ihrem Ende zu tun hat. Also bitte aufpassen. Erklär mir Liebe, was ich nicht erklären kann. Sollte ich die kurze, schauerliche Zeit nur mit Gedanken Umgang haben und allein nichts Liebes kennen und nichts Liebes tun, muss einer denken, wird er nicht vermisst. Du sagst, es zählt ein anderer Geist auf ihn. Erklär mir nichts. Ich sehe den Salamander durch jedes Feuer gehen. Kein Schauer jagt ihn und es schmerzt ihn nichts. So. Das war das
aber
daraus.
Mit dem Feuer ist interessant. Ne?
Genau, das, es geht ums Feuer und letztendlich, es schmerzt ihn nicht, ne, den Feuersalamander. Vielleicht dachte sie irgendwann, sie wäre ein Feuersalamander. Ich weiß
ja,
nicht.
Ja, war sie ja letztendlich irgendwie, ne? Auch.
Also bei ihr ist immer ganz viel, das hat immer ganz viel mit Feuer, mit Todesangst, mit, ja, sie hat das Feuer so oft heraufbeschworen, dass sie gar nicht drumherum kam irgendwie. Also ihr Mindsetting hatte viel mit Feuer zu tun. Untergang, Feuer, Tod, vernichtet werden.
Marlina ja. Ist ja verfilmt worden mit, ich habe heute so ein bisschen so Namensfindungsstörungen. Mit unserem, der auch im Dschungelcamp war, wie heißt er denn? Mathieu Carrière. Mit dem ist es verfilmt worden. Und ich
wer war er denn? Der Ivan oder der andere?
Na, ich denke der Ivan. Aber das weiß ich nicht genau, ja. Weiß ich nicht mehr. Ich habe es aber geguckt damals. Und da brennt es ja, gibt es ja auch die Szene, wo es auch um das Bett rum brennt. Und sie ist mit der Zigarette im Bett eingeschlafen. Und ich dachte lange Zeit, ich dachte ehrlich gesagt, die wäre in Wien verbrannt im Bett.
In Rom?
Das war in Rom. Dass sie dort wohl eingeschlafen ist und mit Tabletten und mit Alkohol berauscht. Und ihre Haushälterin hat sie gefunden, hat sie noch ins Krankenhaus gebracht. Und dann war es so, dass sie letztendlich auch am Entzug gestorben ist, weil die Ärzte nicht wussten, von welchem Medikament die abhängig ist. Das finde ich so irre. Dass also irre, diese Sucht auch
Tabletten.
Ausmachen kann.
100 Tabletten.
Heißt es, ja. Und also sie hatte großflächige Verbrennung, aber sie hatte eben auch diese Entzugserscheinung. Und das
ja, nicht
ich
nur
so
das, sie hat halt nichts mehr gespürt, ne? Durch diese Tabletten hat sie nichts mehr gespürt wie der Feuersalamander. Und da hatte sich der eine, der hier über sie berichtet, hatte sich gewundert, woher diese komischen Flecken kommen bei ihr. Das war, weil öfter schon eine Zigarette einfach auf ihrem Arm verglüht ist. Sie hat es gar nicht mehr gespürt. Und das ist so gruselig, dass das, was sie da immer heraufbeschwört hat, natürlich, ist ihr dann letztendlich auch widerfahren. Aber warum war sie jetzt so tablettenabhängig? Was hat sie so ruiniert? Das ist auch so ein Spruch, den ich immer sehr unverschämt bringe, wenn jemand so total mich nervt und sowas alles, dann sage ich ganz oft, sag mal, was hat dich eigentlich so ruiniert?
Also die Ingeborg hat auf jeden Fall, der Max war sehr ausschlaggebend. Ne?
Der Max Frisch.
Ja, der Max Frisch, das muss man sagen. Die hat da sehr mit zu kämpfen gehabt, als er sich von ihr getrennt hat. Es gibt tatsächlich einen Artikel im Spiegel, der schon, ich weiß nicht, wann der gedruckt wurde, das muss nach ihrem Tod gewesen sein. Das heißt, der lächelnde Mörder. Und da wird sozusagen, also es ging um ein Buch, was neu erschien, wie die Dächterin an der Trennung zugrunde ging. Und man unterstellt ihm quasi so zwischen den Zeilen, dass er sie getötet hat. Oder teilweise ganz offensichtlich bei der Formulierung. Ne?
Ja,
die Krankheit Max Frisch, das Ungeheuer, der Verräter, die Bulldogge, der Metzger, der sie verstummen ließ, der lächelnde Mörder.
Ja, aber ein Buch kann dich nicht töten. Also dem muss schon viel vorausgegangen sein. Die beiden waren ja 4 Jahre zusammen.
Ich wollte nicht sagen, dass das Buch sie ein Buch. Nee, ich meine, er.
Der Inhalt des Buches, was er veröffentlicht hat.
Das hat sie schon auch, aber ich glaube, es war doch eher die Beziehung. Und das war dann der Verrat von ihm, der sozusagen mit dieser Beziehung einherging.
Ja, aber er hat sie ja noch gefragt, ob er das Buch veröffentlichen kann, und da hat sie ja noch zugestimmt.
Ich glaube, das ist eher so eine Charakterdarstellung.
So eine möchte gern Großzügigkeit, oder? Sie hat es ja gelesen.
Ihm, dass man gemerkt hat, was für ein Typ das ist, ja.
Dass er sie so verbraten hat, also ihr Leid für ein Buch, was ja auch irgendwie ein Bestseller wohl geworden ist, ne?
Ja, also es gibt hier, wie soll ich mal sagen, hier gibt es das Zitat: Er hatte sie ausgeweidet, hatte aus ihr Blutwurst und Braten gemacht, er hatte sie geschlachtet auf 386 Seiten in einem Buch. Das Leiden Bachmanns unter der Trennung von Frisch, das Leiden unter dem Ausgeweidetwerden, die daraus resultierende Schreibkrise ist längst deutschsprachige Literaturlegende. Mhm. Na? Also es war wohl so, dass es wirklich bekannt war und dass da auch viele sich geäußert haben zu, dass es einfach, das ist 1964 erschienen, und er hatte einen Versöhnungsbrief danach geschrieben, und dann hat sie darauf zurückgegeben, das Buch Der Missbrauch eines Menschen, mit dem man fast 5 Jahre gelebt hat, als Studienobjekt kann dadurch nicht ungeschehen gemacht werden.
Ja, klar. Ich meine, wenn du dich da erkennst, na, das fühlst du dich auch ausgeschlachtet, wenn selbst die Tassen, die du da mit ihm benutzt hast, dann noch erwähnt werden. Und das Buch heißt Mein Name sei Gantenbein. Na, die Alt-68er wissen wahrscheinlich jetzt alle längst Bescheid. Aber es gibt ja auch jüngere Menschen, die sagen, wat, ne?
Ja gut, also das Trauma des Verwertetseins, das wird hier immer wieder bei ihr zitiert, und ich glaube, es ging aber auch mehr. Sie hatte auch eine ganz traurige Beziehung oder traurig geendete Beziehung mit Paul Celan. Die Todesfuge kennen wir ja irgendwie alle, ne? Schwarze Milch, wir trinken nicht und so. Also ein ganz, ganz tolles Bericht über Gedicht über Auschwitz. Und das war wohl derjenige, das war der Schöne, würde ich sagen, wo
der
ich
war hübsch,
eher der Grobian.
Ja, ne, das war so ein bisschen die Bulldogge, ne?
Ja.
Der sieht so ein bisschen aus wie der Alte hier von Aktenzeichen XY. Weißt du? Dieser Alte, ich weiß nicht mehr, wie der hieß.
Eduard Zimmermann,
genau. So ein bisschen sieht Max Frisch aus, wie eine Mischung aus Herrn Burda, ne? Der Mann von Frau Furtwängler, Herr Burda und der Zimmermann. So eine Mischung, so sieht der Max Frisch aus.
Ja, aber das ist auch die Zeit.
Ja,
also das muss man so sagen, da sahen die alle, die Politiker sahen ja alle so aus.
Ja, das stimmt.
Ne? Gut, also es war 62, als er das, und er ist dann auch gleich zu einer anderen Frau, zu einer Marianne Oehlers, ist er dann gleich hin und hat dann irgendwie,
Eine ganz einfache, gut gelaunte, lachende Frau, das fand er dann besser.
Und ich habe hier noch was, wie sie Männer über Männer sich ausgelassen hat in Malina. Und da habe ich so zwei Stellen, die so quasi ineinander übergehen. Dazwischen stehen ein paar Zeilen, die habe ich dann aber weggenommen. Ein Mann zum Beispiel beißt mich ins Ohrläppchen, aber nicht, weil es mein Ohrläppchen ist oder weil er vernarrt in das Ohrläppchen unbedingt hineinbeißen muss, sondern er beißt, weil er alle anderen Frauen auch in die Ohrläppchen gebissen hat. In kleine oder größere, in rotblaue, in blasse, in fühllose, in gefühlvolle. Es ist ihm völlig gleich, was die Ohrläppchen dazu meinen. Du musst zugeben, dass das ein folgenreicher Zwang ist, wenn man sich ausgerüstet mit einem mehr oder weniger großen Wissen und einer in jedem Fall geringen Anwendungsmöglichkeit dieses Wissens auf eine Frau stürzen muss, womöglich jahrelang, einmal, das geht ja noch, einmal, das hält ja jeder aus. Und dann geht es halt weiter, dass er eben auch, wenn er gerne die Füße küsst, wird er noch 50 Frauen die Füße küssen. Warum soll er sich also beschäftigen in Gedanken, bedenklich wegen eines Geschöpfs, das sich zurzeit gern von ihm die Füße küssen lässt? So meint er jedenfalls. Eine Frau muss aber damit fertig werden, dass jetzt ausgerechnet ihre Füße an der Reihe sind. Sie muss sich unglaubliche Gefühle erfinden und den ganzen Tag ihre wirklichen Gefühle in den erfundenen unterbringen. Einmal, damit sie das mit den Füßen aushält, dann vor allem, damit sie den größeren fehlenden Rest aushält, Ausrufungszeichen von mir. Denn jemand, der so an Füßen hängt, vernachlässigt sehr viel anderes. Ist nur noch ein Satz. Überdies oder so. Überdies gibt es noch die ruckartigen Umstellungen von einem Mann zum anderen. Muss sich ein Frauenkörper alles abgewöhnen und wieder an etwas ganz Neues gewöhnen. Aber ein Mann zieht mit seinen Gewohnheiten friedlich weiter.
Das, glaube ich, kann man unterschreiben. Ja. Das glaube ich schon, wenn der Mann erstmal da so eine Masche für sich rausgefunden hat, dann bleibt er auch dabei.
Also ich fühle mich, weil du dich negativ geäußert hast, ich fühle mich Ingeborg Bachmann aufgrund ihrer tollen Texte und irgendwie auch ihre, ich mag ihr Gesicht auch sehr gerne und ich mag auch, wie sie spricht, diese Art Deklinierens ist nun mal auch irgendwie, das muss man sagen, das war so in den 60er, 70er Jahren, war das anders, verstehst du? Mhm. Da hast du die Sachen anders ausgestellt. Mhm. Ne, auch diese Gruppe, in der sie war, das war halt eben wirklich einfach eine Art der Manieriertheit, die wir heute gar nicht mehr kennen.
Nein. Genau. Kennen wir nicht mehr.
Du stimmst mir jetzt gerade mit dem Nein zu?
Ja, nein, kennen wir nicht mehr, ist richtig. Ach, ich kann herrlich. Auch sagen, ja, kennen wir nicht mehr. Aber Nein hört sich einfach auch mal kraftvoll an,
finde ich. Ah, wunderschön, ich liebe deine Neins.
Ja. Ja, ich bin sehr autoritär, wie du weißt.
Entschuldige bitte, ja. Also, wenn jemand da ein Liedchen von trällern kann, dann ich, ja. Auf jeden Fall. Ja, und dann möchte ich dir jetzt aber wirklich das Entree in die letzte Betroffene unseres
Seelenreichens. Ja, da war ich ja wirklich wahnsinnig froh, dass auch noch Maria Callas noch ein bisschen Glamour, den ich auch gut mag, also ich kann die gut haben, die Frau Callas, da kann ich mich total einfühlen in ihre Geschichte. Es geht um Maria Callas, die ihre Stimme, die ihr Talent eingebüßt hat, weil sie sich mit Aristoteles und Nasses eingelassen hat. Ja, und ich denke, dass er, vielleicht war er kurz in sie verliebt, aber ich glaube, er war einfach in ihr Star-Appeal verliebt. Das war so jemand, der hat so wie bei Jackie Kennedy nachher auch, der hat einfach abgegriffen und hat gesagt, okay, die wollen alle haben, die finden alle toll, jetzt habe ich sie. So wie er sich Tanker gekauft hat. Ne?
Wie einer im Dschungel eine Löwin schießt.
Ja, genau. So richtig so ein Statussymbol einfach. Ne?
Auf jeden Fall.
Ja, Maria Callas, finde ich, berührt mich wahnsinnig, wenn ich sie sehe, wenn ich sie höre, ihre Geschichte. Sie war ja schon als kleines Kind, hat sie ja schon getrellert und war schon ganz früh auf dem Konservatorium, ich glaube mit 13 schon und hat schon mit 17 schon Arien gesungen, hat so die klassische italienische Oper verkörpert. Aber im Grunde hat sie, im Grunde war sie fast unberührt viele Jahre. Und der Ari, so wie man ihn genannt hat, so in Kennerkreisen, der hat sie im Grunde so geknackt. Na, das war so ihre sexuelle Revolution, ihre Erfahrung. Und da ist sie irgendwie hängen geblieben. Also die hat den wirklich krankhaft geliebt. Die war dem wirklich verfallen. Und der hat sie dann nachher fallen lassen für Jackie Onassis. Ja, auch wahrscheinlich aus Kalkül, weil so richtig doll verliebt waren die beiden nicht.
Also ja. Jackie Kennedy war das.
Jackie Kennedy, war dann Onassis, genau, ne? die Witwe von John F. Kennedy. Die
auch hat, noch so ein Triumph. Ne?
Genau, so ein Triumph noch. Na, guck mal hier. Ne?
Ja.
Ja, und ganz eine traurige Geschichte. Hat ihre Stimme dann eingebüßt, er hat sie verhöhnt. Sie wollte unbedingt ein Kind, sie war schwanger von ihm. Er hat gesagt, das lässt du wegmachen, sonst trenne ich mich von dir. Hat sie alles gemacht. Und ja, ist auch ganz traurig, ganz elend gestorben. Ja. Ganz allein war sie dann auch und ja.
Also er sagte gerne zum Beispiel, jeder Grieche, hat er gesagt, schlägt seine Frau.
Mhm.
Und es war so, dass sie, als sie sich begegnet sind, waren sie beide verheiratet. Und ihr Mann war sozusagen auch ihr Manager und hat sich um alles gekümmert.
Mhm.
Und dann hat er sie auf die Yacht zusammen eingeladen und hat ihr ein Armband geschenkt, mit den Worten, Moment, jetzt muss ich mal gucken, wo das hier steht, 4 Buchstaben.
Ach so, ja. Das hat er der Anna nachher auch geschenkt.
Genau, To Maria with Love. Wie originell ist das denn? TMWL.
Ja.
Ja, und dann hat es Jackie gekriegt mit T-J.
Ja, der zieht auch genauso durch.
Ne? Ja, warum auch? Ich meine, das verstehst du. Braucht halt nur zum Juwelier gehen und sagen einmal den anderen Buchstaben und zack.
Ja, genau. Mhm. Und einmal nochmal gleich nur eben mit für Jackie, ne? Mach's nochmal so, ne? Lieber Cartier. Ne? und da haben wir ja auch neulich schon gesagt, kleine Männer, ne? Kleine hässliche Männer, ist ja unsere Theorie, gehen am meisten fremd.
Ja, also ich würde sagen, ich habe es nicht so gesagt wie du. Ich bin nicht so auf das Kleine abgegangen, weil ich fand schon immer kleine Männer nicht so schlimm. Also klein,
fängt das an, hört das auf, keine Ahnung.
Also wenn er mir bis zum Knie geht, überlege ich, aber alles drüber würde ich so sagen, bin ich großzügig.
Ja.
Ich brauche das nicht so, diesen großen baumartigen Kerl. Das war bei mir nie der Fall. Aber ich finde, diese Männer, ich muss da immer an diese Prinzengeschichte denken. Von dem Typen, habe ich das hier schon mal in dem Podcast erzählt, Ilka? Dass ich mit einem, damals habe ich mich mit einem unterhalten, der hat viele Bands begleitet. Mhm. Und wir sind eine ganze Zeit gefahren in einem Auto nachts, es war langweilig, also eigentlich wäre es langweilig gewesen, aber er erzählte viel von den Touren. Und es war total spannend, ich kann mich gar nicht mehr so detailliert dran erinnern, aber waren viele Big Names dabei. Mhm. Und da weiß ich noch, wie der sagte, und das Lustigste ist, dass die Band, die von allen am meisten die Frauen abgeschleppt hat, maximal, das waren die Prinzen. Ja, und die haben ja auch so teilweise so scherzhafte Sachen in ihren Songs, ne? Die hatten ja auch alle Frauen, der eine hat ja geheiratet, der Sänger, noch in der Zeit, da kann ich mich noch dran erinnern. Und sehr attraktiv, bis auf den einen Dunkelhaarigen, sind die ja nicht gewesen. Nee. Was ja nicht schlimm ist.
Nein.
Ja, aber was
soll halt eben, nur unsere These stützen jetzt.
Ja, was eben so ist, wenn du eine gewisse Erfahrung gemacht hast, aus irgendwelchen Gründen hast du das Gefühl, dass du, ne? Und dann so kriegst Skills. Du so einen Schub.
Ja, du
dann
hast so
bist
Skills.
Du gefährlich, ne? Weil du dann eben wirklich das auskostest und dich auch ein bisschen rächst, verstehst du? Mhm. Diese Leute, von denen du dich früher zurückgewiesen gefühlt hast, ja, die da erniedrigst du die anderen quasi
stellvertretend. Rückwirkend.
Ja.
Ja, genau. Da ist was dran. Ich mag das, so einfache Küchenpsychologie, die wir so in 3 Sätze packen.
Ich
und
find,
uns
das
da
heißt
total.
Nur so.
Ja, nur so geht's, ne? Ich möchte jetzt aber auch nochmal, was zur Klassifikation von Liebe sagen. Weil hier geht's ja eigentlich um Liebe. Was ist dann eigentlich Liebe? Und das wird ja klassifiziert in die romantische Liebe, ne? Die spielerische Liebe, das ist dann Spiel, also romantisch ist so das Klassische. Man sieht jemanden, man verliebt sich, man plant Zukunft. Na, das ist so die romantische Liebe. Die spielerische Liebe, das ist so die Idee von sexueller Freiheit. Also da ist dann auch viel so mit Verwirklichung von sexuellen Wünschen und Manipulation und Täuschung, Versteckspiel und sowas. Na? Und dann gibt es ja noch die freundschaftliche Liebe, ne, das aus einer langen Bekanntschaft zu Freundschaft plus, so Upgrade, ne, dass man da dann gemeinsame Interessen und Aktivitäten erst hat und dann wächst die Liebe so langsam. Und das ist so, Toleranz und Respekt zeichnet die Beziehung dann aus, ne? Also die beste Art von Liebe entsteht aus einer engen Freundschaft. So wäre da so die Headline. Und dann gibt es noch die besitzergreifende Liebe. Und das, glaube ich, das ist so bei unseren Paaren eher so. Oder auch eine Mischung aus allem. Man hat ja meistens nicht nur eins. Ne? Besitzergreifende Liebe, das ist dann auch schon jemand, der so wirklich mit krankhafter Eifersucht dann auch dann an dir hängt. Und dass der Partner mehr Aufmerksamkeit bekommt als man selber. Das ist schon immer schlecht. Und also, dann noch was ich doof finde, die pragmatische Liebe. Da verstehe ich so, Liebe vergeht, Hektar besteht.
Ja, so. Aber ich glaube tatsächlich, dass in diesem Fall diese wahnsinnig übersteigerte Liebe und diese Hoffnung, dass alles noch gut wird, was damit zu tun hat, dass ich, also zum Beispiel jetzt hier Maria Callas, stellvertretend für einige andere auch, als Kind nur geliebt fühlte, wenn sie Leistung brachte.
Ja.
und unbedingt jemanden gesucht hat, der sie ihretwegen liebt.
Ja.
Und der Onassis hat das sich maximal reingehängt. Der hat sie wirklich umgarnt. Der hat sich vor ihr Hotel gestellt und Maria gesungen aus West Side Story. Ja, wirklich. Und hat da irgendwie...
Ach, das hätte mich auch überzeugt. Ne?
Und die,
das Geld dann, ist ja auch schön. Ne?
Und sie ist abgehauen von ihrem Alten und er hat seine Frau verlassen. Und dann haben sie im ersten Jahr 1,5 Millionen ungefähr Dollar verjubelt. Also ihr Geld wohlgemerkt. Ne? Er war ja auch schwer reich, ne?
Ja.
Mit Öl. Und so, und sie konnte das nicht fassen, dass er sie verraten hat. Mhm. Er diese Liebe. Dann ist er hat sie auch immer mehr abgewehrt. Er hat ja irgendwann gesagt, sie pfeift irgendwie wie so eine kaputte Flöte, könnte nicht mehr singen.
Sie hat nur noch eine kaputte Pfeife in ihrer Kehle, hat er gesagt.
Unglaublich.
Ganz gemein.
Und eins muss ich auch sagen, sie hat es auch dasselbe von ihrem Publikum erfahren. Es gibt eine ganz tolle Colors, Biografie im Fernsehen. Die habe ich gesehen. Ich glaube, die lief auf Arte. Natürlich
ja, habe ich auch schon gesehen.
Ich fand das so traurig, weil die hat so viel geleistet. Auch alleine Medea, dieser Film Visconti, das ist so großartig. Oder Pasolini, ich weiß jetzt gerade nicht. Großartig. Und dann ist sie da und steht auf der Bühne und hat einen schlechten Tag und wird da von ihrem Publikum ausgebuht, als wäre sie wirklich die letzte Hochstaplerin. Mhm. Ja?
Ja, und das ist für sie so ein Untergang, ne? Weil sie wirklich alles oder nichts. Ne?
Das
war
ist,
alles.
Ja, und das ist auch so unfair, weißt du? Weil die wirklich so wahnsinnig gut gesungen hat. Meine Töchter kennen die nicht übrigens. Sie können mit dem Namen Callas nichts anfangen.
Ach, doch,
die haben sich totgelacht, als ich so ein bisschen so reagiert habe, wie ihr kennt die nicht.
Aber das ist ja, ich sag es ja auch, das sind ja teilweise, guck mal, ich bin ja für Maria Callas auch zu jung eigentlich, ne? Weißt ja, ich bin ja 92 geboren.
Ja, ist klar.
Aber ich interessiere mich halt dafür. Und ich weiß auch, dass meine Tante, die hat auch gesagt, guck mal hier, das ist hier so Grace Kelly und das ist hier Maria Callas und so, die singt ganz toll und sowas alles. Ne? Die hat mir dann immer schon so boulevardmäßig mal so ein bisschen was geflüstert, dass ich das einfach schon mal Namen hatte und schon mal, was machen die und sowas. Ne?
Ah, das ist aber so eine Allgemeinbildung wie keine Ahnung, ja. Churchill.
Ja,
haben wir auch nicht mehr erlebt, ne? Ja. Irgendwie so live.
Ja, aber trotzdem, da siehst du wieder, die Männer bleiben präsenter im Geschichtsbuch. Da stehen ja auch mehr drin.
Ja, aber wir kämpfen dafür, dass die Frauen auch erhalten
dafür
bleiben.
Dafür sind wir ja angetreten.
Und sie starb mit 53 Jahren, ja. Hatte eine Herzattacke und ist ihre Asche ist verstreut worden und sie hat als
in
erster
der Ägäis.
ein paar Jahre vorher hat sie gesagt, ich bin jetzt Witwe.
Ja.
Ja. Also und hat dann eben Tabletten geschluckt wie eine Irre und ist dann immer ins Krankenhaus gekommen. Das ist schon auch eine wirklich, wirklich traurige Geschichte.
Ja.
Und die Jackie, die hat es auch nicht besser. Also ihre Nachfolgerin. Ne?
Nee. Du, und die Jackie, das könnte man, die hätte man genau auch mit einreihen können hier in die Frauen, weil die sich ja auch für JFK ja im Grunde auch aufgeopfert
hat. Ja, und danach mit Onassis ist ja auch nicht sehr viel besser.
Nee, genau das gleiche Muster. Ja, alle hätten alle bei Sigmund Freud in Therapie gehen müssen.
Aber Jackie hat nichts anderes gemacht.
Nee, die
es
ist ja auch
jetzt
dafür,
hier um Frauen,
Jackie,
die wirklich...
Ja. Jackie weißt du? Hat, die wurde ja dafür großgezogen sozusagen von ihrer Familie.
Jackie war eher so die Martina Effenberg.
Ja, nee, so höhere Töchterschule so. Also ihre Eltern waren ja total darauf bedacht, dass sie eben, wie gesagt, in den höheren Kreisen war und. Also die sollte einfach gut heiraten. Die hatte jetzt nicht ein spezielles Talent.
Ja, ich glaube, da gehört auch einiges zu, aber sie hat sonst nichts gemacht. Sie hat sich rein
nichts
auf diesen Job konzentriert.
Also sie hat sich vielleicht für
Claudia
Mode
Effenberg
interessiert.
Die ich
was
meine.
Was willst du denn bitte jetzt Claudia Effenberg hier etablieren?
Nein, ich wollte sagen, bitte. So Frauen, die nur deshalb bekannt sind, weil sie die Frauen von jemandem waren. So war
oh,
das
möchte ich am liebsten rausschneiden, den Namen hier bei diesen ganzen tollen Frauen. Ist ja ekelhaft. Das ist richtig eklig, jetzt die hier aufkreuzt, die Alte.
Ich habe doch nur versucht, so einen kleinen Schritt in unsere Realität. Unser ganzes Leben
Nein,
ist so eklig.
Du hast alles kaputt gemacht.
Ja, der Klemmer ist vorbei.
Weißt du, kannst hier, dann dir. Weißt du, hier kam dolle Namen. Hier
du kannst dann Diadem aus dem Haar ziehen, Schatzi. Das ist
hier,
vorbei, der Spaß,
ja. Claudia Effenberg hier.
Jetzt ist Love Island angesagt. Verstehst du? Wir sind hier in 2020. Ja,
aber
plus.
Wirklich wahr.
Ja, Mann. Das ist was ganz was anderes. Oh. Deshalb hängt doch die SPD jetzt Willy Brandt wieder auf, weißt du?
Ja, ja? Was hängen die dann Willy Brandt-Bild in Berlin
ja,
auf?
Weil die Welt so scheiße ist.
Gute alte Zeit.
Ja, und weil das damals auch, guck mal, ganz kurz in einen Satz noch. Ja. Ich meine, guck mal, wie die früher in den Stadien standen. Es waren natürlich mehr Männer als Frauen, das muss man sagen. Hut auf, so ein Mantel an, ja?
Ja.
Dann standen die alle da, echt allesamt wie Humphrey Bogart und haben gejubelt, wenn ein Tor fiel, verstehst du?
Verstehe ich.
Und das war doch ein ganz anderer Stil damals. Und guck dir die Autos an, die draußen auf dem Parkplatz standen. Ja, das ist doch eine andere Welt, bitte ich dich. Ja?
Das ist eine andere Welt. Willy Brandt ist nicht mehr da. Hat auch gar nicht mehr, der Geist noch schwebt noch nicht mal mehr da. Also das ist wirklich der billigste Trick aller Zeiten, oder?
Ach so, jetzt von der SPD.
Von der SPD, ja.
Ja. Apropos billige Tricks, jetzt hast du eine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Thema.
Ich weiß
Wir machen
gar nicht.
Nämlich jetzt mal ganz außer der Reihe ESC. Warum denn nicht? Aber ist wieder together, macht diese komische Avatar-Geschichte. Ja. Alle drehen durch, kaufen die Platten. Es gibt noch mal Milliarden aufs Konto. Und sie reißen sich zusammen, ja, mit ihren klapprigen Knochen, lassen sie sich irgendwie aufbereiten. Ist doch herrlich.
Ja.
Und da haben die Ilka und ich gesagt, im Frühling ist ja immer ESC-Zeit, Eurovision Song Contest, Mai, immer im Mai.
Mhm.
Aber wir machen das mal in den Herbst.
Ja, weil das ist eigentlich auch ein Herbstthema.
Es ist ein wunderschönes Herbstthema.
Es ist also so leichte Blätter fallen. Es ist alles noch leicht und beschwingt.
Unbedingt.
Und, oh, dann kann ich auch endlich mal Peter Orban, kann ich dann auch mal verbraten. Mein Peter Orban-Wissen.
Der heißt aber Peter Urban.
Ich sag aber immer Peter Orban.
Ah, so was Zärtliches, ganz Persönliches von ihr. Na gut, also Eka, aber du musst mir da jetzt
da kann ich auch
unterzeugen.
Da können wir doch ganz viel singen.
In Nein, genau, das wollte ich sagen. Unterzeugen wollte ich dir gerade das Versprechen abbringen, dass du bitte nicht die ganzen Songs selber singen willst. Ja?
Oh, Svenny wird sich aufregen.
Ja, ich kann es auch. Und völlig zu Recht. Völlig zu Recht, ja.
Nee, im Grunde bin ich jetzt schon heiß. Ich möchte schon was anstimmen.
Und ich hoffe, du bist auch heiser. Im Grunde bist du vielleicht auch schon ein bisschen heiser.
Da stimme ich doch sofort noch mal Céline Dion an. Ne pas de pas.
Also wenn du jetzt was singst, wenn du singst, singe ich das gesamte Lied. Mit 17 hat man noch Träume.
Mit 17
oh
hat
Gott.
Man noch Träume.
Ich
kann überall mit einsteigen.
Glaube, das wird ein hartes Stück Arbeit.
Sehr lustige Sendung werden. Ja.
Okay.
Okay.
Gut, also da freuen wir uns. Das machen wir nächste Woche.
Wir freuen uns darauf. Was ihr damit macht, ist euer
Problem.
Das ist euer Problem.
Ja. Und warum eigentlich, kurz noch ESC, wir haben gesagt, Frauen und Schwule zuerst, ne? Unsere Subline. Das ist sozusagen, erfahrungsgemäß, ich habe bisher immer eine Party gemacht, das war immer eher was für Frauen und Schwule. Muss man einfach mal so
ist
sagen.
Ist auch völlig in Ordnung.
Ja, finde ich auch.
Okay. Dann au revoir.
Ja, wünschen wir euch eine wunderbare Nacht, eine herrliche Zeit, eine tolle Woche und fangt die Blätter, die euch entgegenwehen und presst sie zu Hause.
Im Herbarium.
Im Herbarium. Haltet die Dinge fest, wer weiß, was uns noch bleibt.
Na, was uns noch bleibt.
Wer jetzt kein Haus hat, weiß ich keins.
Okay, Leute, tschüss.